Vis-à-vis.
Ich habe Sie in Ihrem Büro hier besucht, weil ja, Sie einiges zu tun haben. Deswegen vielen Dank für dieses Interview, für die Möglichkeit. Ich würde einfach gerne nochmal auf Mitte des Jahres schauen. Da haben Sie bereits ein Interview gegeben, wo Sie eben bundesweit davon gesprochen haben, dass man an der Grenze von Dysfunktionalität, so haben Sie das genannt, sei, von Einwanderungsbehörden wie der IRA. Und Ihre Behörde steht ja auch sehr sinnbildlich für das Funktionieren vieler Einwanderungsbehörden in Deutschland. Können Sie mal beschreiben, was sich seit Mitte des Jahres getan hat oder ob sich überhaupt etwas getan hat, ist vielleicht eher die Frage.
Es ist in der Tat so, dass sich einiges getan hat, nur leider ist die Belastung nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil, sie ist gestiegen. Wir haben bei dem Thema Asylsuchende im August die höchste Zahl von Erstasylsuchenden bundesweit gesehen. Wir sind jetzt in der Prognose bei ca. 350.000 Asylsuchenden für Deutschland in diesem Jahr. Das ist fast ein Drittel aller Asylanträge in der gesamten Europäischen Union. Und auch dort sind die Zahlen insgesamt gestiegen. Wir sehen nach wie vor weiterhin Flucht aus der Ukraine. Wir haben in Berlin ca. 250 Neuanträge von aus der Ukraine Geflüchteten. Und wir sehen auch, dass sich das Problem der Fachkräfteeinwanderung, wobei ich das eigentlich nicht als Problem sehe, sondern als Riesenbedarf, den die Stadt und die Bundesrepublik hat, weiterhin entwickelt. Das heißt, die Zahlen, 400.000 Menschen brauchen wir als Fachkräfte pro Jahr bundesweit, genügen längst nicht den Bedarfen, führen uns aber trotzdem an unsere Grenzen. Wenn ich im Sommer gesagt habe, die Einwanderungsbehörden stehen bundesweit an der Grenze zur Dysfunktionalität, müsste ich jetzt eigentlich sagen, sie sind dysfunktional.
Wie geht es denn Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der Situation, wenn Sie jetzt sagen, die Grenze ist eigentlich überschritten. Sie haben damals gesagt, es braucht eigentlich ja auch mehr Personal, um das überhaupt irgendwie zu stabilisieren.
Da ist die Entwicklung aus meiner Sicht ganz positiv. Die Haushaltsberatungen im Land Berlin, im Abgeordnetenhaus, gehen jetzt auf die Zielgeraden. Die nächsten Wochen sind die zweiten Lesungen in den zuständigen Fachausschüssen und dann im Hauptausschuss. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir mehr Stellen bekommen werden. Wir müssen dann natürlich für die Stellen auch die Menschen finden. Das wird alles Zeit dauern. Und was die Stimmungslage hier in der Behörde angeht und bei den Mitarbeitenden, wir haben hier ein großes Wir. Wir sehen tatsächlich, dass wir uns wechselseitig stärken, aber auf Dauer macht diese Belastungssituation krank. Wenn Sie jeden Tag an Ihr Limit gehen von der Belastung, weil Sie den Menschen helfen wollen, und am nächsten Tag immer ein Mehr an Belastung sehen, obwohl sie schon an ihrer Grenze sind, dann ist das eine Form, die irgendwann zu einem absoluten Überforderungsgefühl führt. Und deshalb geht es den Mitarbeitern wirklich so, dass wir ein Signal brauchen jetzt und dann auch mittelfristig eine deutlich spürbare Entlastung.
Lassen Sie uns nochmal auf diese Dysfunktionalität zu sprechen kommen, von der Sie gesprochen haben. Was genau meinen Sie damit, beziehungsweise was wären Ihre konkreten Vorschläge, das zumindest vielleicht wieder zurück zur Grenze zu treiben, wenn wir das Bild nochmal bedienen wollen, beziehungsweise es auch wirklich ja, zu stabilisieren?
Es gibt einen Paragraphen in der Verwaltungsgerichtsordnung, das ist der Paragraph 75, der regelt die sogenannte Untätigkeitsklage. Und der geht davon aus, dieser Paragraph, dass wenn eine Behörde, egal welche Behörde, einen Antrag vor sich zu liegen hat, der vollständig ist und entscheidungsreif, dass die Behörde eine Frist hat von 3 Monaten, um dann positiv zu entscheiden. Oder eben negativ. Bei uns ja ganz überwiegend positiv. Und wenn Sie diese Grenze überschreiten, das heißt, Sie haben einen Antrag, den können Sie jetzt entscheiden, aber Sie kommen nicht dazu, und zwar auch nicht innerhalb der nächsten 3 Monate, dann rede ich von Dysfunktionalität. Und wir sind jetzt in einzelnen Referaten hier im Haus bei 6 Monaten Wartezeit auf den nächsten freien Termin. Und das nenne ich Dysfunktionalität. Wir brauchen so etwas wie einen Dreiklang. Wir brauchen mehr Ressource, klar, das brauchen wir sicher, weil die Zahlen haben sich seit 2019 um 77% gesteigert, das, was wir hier leisten. ohne dass wir entsprechend Personal dazu bekommen hätten in dieser Größenordnung. Wir werden verstärkt durch Nachwuchskräfte, aber da brauchen wir mehr. Was wir vor allen Dingen brauchen, und da setze ich wirklich ganz auf die Ministerpräsidentenkonferenz und auch auf den Bundesgesetzgeber, wir brauchen wirklich jetzt schnell eine deutliche Verschlankung der Prozesse. Und da hat der Deutsche Städtetag, auch das LEA, was da beteiligt war, Vorschläge gemacht im letzten Jahr. Einiges ist auch schon umgesetzt worden, zum Beispiel die Geltungsdauer von Visa, von Neuanreisenden. Fachkräfte bekommen inzwischen fast alle für ein Jahr ein Visum. Früher waren das 3 Monate. Das ist ein Riesenfortschritt, aber da gibt es noch mehr. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Das ist die sogenannte Wohnsitzauflage. Wir haben über 1 Million Ukraine-Geflüchtete in der Bundesrepublik Deutschland, 56.000 in Berlin. Und die bekommen grundsätzlich alle die Auflage, in dem Bundesland zu wohnen, in dem sie zugewiesen sind, solange sie nicht wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen. Jetzt haben wir Wohnungsmangel, jetzt bemühen sich die Menschen um Integration, um Kita-Plätze für ihre Kinder, um Schulplätze und wollen dann häufig umziehen. In Berlin ein Riesenproblem mit Brandenburg, in Brandenburg ein Riesenproblem mit Berlin. Wir müssen in jedem Einzelfall in einem unglaublich aufwendigen Verfahren beide Ausländerbehörden, die Aufnehmende und die Abgebende, prüfen, uns abstimmen. Das ist ein Aufwand, den brauchen wir nicht. Das bindet hier 2 ganze Mitarbeiter, die nichts weiter machen, als sowas zu prüfen. Das nächste ist die Erwerbstätigkeit von Ausreisepflichtigen. In Berlin dürfen schon fast 80% der Geduldeten arbeiten. Aber es muss alles genehmigt werden. Wir müssen die Bundesagentur beteiligen. Wir brauchen die Möglichkeit, dass diese Menschen schneller in Arbeit kommen. Und das geht nur, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, zumindest ab einem gewissen Zeitraum, dass sie dann auch arbeiten dürfen. Das dritte Beispiel, und da kommen wir jetzt zur Fachkräfteeinwanderung. Wir werden ja im November ein neues Gesetz in Kraft treten sehen, das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Und auch da gibt es unglaublich viele bürokratische Hürden. Wenn Sie eine sogenannte blaue Karte bekommen, das ist der beste Titel, den wir vergeben. Sie sind Akademikerin, Sie haben eine Stelle, in der Sie angemessen bezahlt werden, eine Wohnung und eine Krankenversicherung, müssen Sie trotzdem in den ersten Monaten jedes Mal die Ausländerbehörde um Erlaubnis bitten, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln wollen. Das ist komplett überflüssig und das brauchen wir auch in der Regelung nicht. Das sind 3 Beispiele von einer ganzen Reihe von Beispielen, wo der Gesetzgeber jetzt wirklich handeln muss, um uns zu entlasten. Und das dritte Thema ist das Thema Digitalisierung. Wir müssen dazu kommen, unseren Kunden einen schnellen Zugang zur Behörde zu geben. Wir müssen aber auch dazu kommen, dass die Anträge vollständig sind. Da gibt es mit dem Online-Zugangsgesetz im Bund Vorgaben und wir werden jetzt als Landesamt für Einwanderung die nächsten 18 Monate versuchen, da auch mehr Personalressourcen reinzugeben, um mehr digitale Anträge anzubieten. Der nächste Antrag wird der Antrag für die blaue Karte sein und wir hoffen dann, dass wir da mit unseren Services auch wirklich noch mal besser werden. Mehr Ressource, Entbürokratisierung und mehr Digitalisierung und viele kleine Schritte. Das ist das, was ich mir wünsche.
Sie haben die blaue Karte jetzt schon angesprochen. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine EU-Richtlinie und ja, wird dann in den einzelnen Mitgliedsländern umgesetzt. Sie als Leiter des Landesamts für Einwanderung sehen natürlich immer nur die Auswirkungen, was eben auch der Gesetzgeber dann aus so einer Verordnung macht. Sie haben gerade schon angesprochen, also Sie müssen sehr viel prüfen. Ließe sich das auch, ich sage mal, einfacher gestalten, weil die erstmal EU-Richtlinie vielleicht ganz viel Spielraum lässt und Deutschland, Sie haben das mal angesprochen, eher engmaschiger prüft. Also gäbe es da auch noch Spielraum, sag ich mal, für die Bundesrepublik?
Ja, es gibt Spielräume. Der Bundesgesetzgeber hat es in der Hand, in Teilen dort restriktiver oder großzügiger zu sein. Und er ist in Teilen durchaus großzügig, aber definiert dann sehr, sehr viele Prüfungsschritte, damit eine Behörde großzügig sein kann. Und diese Prüfungsschritte brauchen wir nicht. Da wird immer gesagt, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, es klingt jetzt vielleicht etwas salopp, aber ich meine es durchaus ernst. Ich bin wieder bei dem Beispiel von vorhin mit der Genehmigungsbedürftigkeit des Arbeitgeberwechsels eines Inhabers einer blauen Karte. Wir laufen sonst Risiko, dass ein Akademiker irgendwann nicht mehr in seiner Profession arbeitet, als Arzt, IT-Ingenieur, Bauingenieur, sondern ein Restaurant aufmacht, Taxi fährt, Künstler wird. Und das gilt es zu verhindern. Und ich frage mich immer, was daran so schlimm ist, wenn ein IT-Ingenieur beschließt, er macht ein Spezialitätenrestaurant auf. Das werden nicht allzu viele IT-Ingenieure tun, sonst hätten sie ihr Studium nicht erfolgreich beendet. Die werden ihre Profession schon lieben. Und wenn es dann zwei mehr Restaurants gibt, ja bitte, dann gibt es zwei Restaurants mehr. Wir prüfen 10.000 blaue Karteninhaber, um zu verhindern, dass drei Menschen ein Restaurant eröffnen oder Taxi fahren. Das halte ich für komplett übertrieben. Da haben uns die Kanadier einiges vorgemacht und auch das ist ein schönes Stichwort, diese Chancenkarte, die wir bekommen werden mit dem neuen Gesetz und dem Punktesystem. Auch das ist viel zu komplex. Was Sie dort prüfen müssen und einreichen müssen, wenn Sie die Chance bekommen wollen für eine solche Karte, um hier einen Arbeitsplatz zu suchen, von den Sprachkenntnissen über Ihren Familienstand, über Ihr Einkommen, das ist viel, viel zu aufwendig. Das werden wir bis November nicht ändern können, weil das Gesetz ist jetzt durch und wird in Kraft treten. Aber wir müssen nacharbeiten und das müssen wir relativ schnell tun.
Ich würde auch noch mal gerne auf Ihre Behörde zurückkommen, denn Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass es eben ja einiges aufzuholen gibt, auch an behördlichen Prozessen. Jetzt soll ja ab Januar die Behörde gar nicht weniger Verantwortung bekommen, sondern mehr sogar. Sie sollen jetzt auch dann für alle Einbürgerungen zuständig sein, die vorher zwischen Bezirk und Land eigentlich aufgeteilt waren, also zumindest diese Verantwortung dafür. Ist Ihre Behörde dafür ausgestattet? Wie sehen Sie so in das kommende Jahr, also in die Zukunft eigentlich?
Die Behörde wird sich erweitern. Wir werden eine komplett neue Abteilung bekommen in einem neu anzumietenden Dienstgebäude mit Mitarbeitenden, die teilweise aus den Bezirken kommen, die wir teilweise jetzt für diese Aufgabe neu einstellen. Das heißt, die Behörde bekommt eine neue Aufgabe, die Behörde wird aber auch wachsen. Nichtsdestotrotz werden wir viele, viele Aufgaben haben im Thema Staatsangehörigkeitsgesetz, die zu der allgemeinen Belastungssituation dazukommen. Das ist jetzt so, das ist, wie es ist. Wenn Sie fragen, wie ich in die Zukunft gucke, ich denke, dass wir jetzt verstanden haben, als Gesellschaft insgesamt, dass wir hier ein gemeinsames Thema haben und auch eine gemeinsame Herausforderung. Ich rede gar nicht von Problemen, weil das ist alles zu vielschichtig. Wenn Sie sich nur das Thema Ukraine-Geflüchtete angucken, das sind Geflüchtete, aber das sind auch Fachkräfte. Und das sind auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das sind auch Menschen, die wahnsinnig viel in dieser Stadt als Einwanderungsstadt beizutragen haben. Und wenn wir sagen, wir brauchen 400.000 Fachkräfte bundesweit zusätzlich und wenn wir sehen, es sind 1 Million Ukraine-Geflüchtete im Bundesgebiet, dann habe ich doch die Hoffnung, dass da mehrere hunderttausend Menschen dabei sind, die dauerhaft Heimat in Deutschland finden und dann halt auch hier arbeiten und sich einbringen. Also insofern ist Einwanderung aus meiner Sicht in erster Linie eine Chance. Nur wir müssen uns darauf einlassen und wir müssen uns dann auch so darauf einstellen, dass wir Einwanderung auch wirklich gut steuern, verwalten. Und dann bin ich eigentlich ganz optimistisch. Aber es wird, denke ich, noch mal ein Stück weit anstrengender, bis es besser wird.
Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber ich wollte mit Ihnen noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weil es, glaube ich, ja, dann doch vielleicht ein Teil der Bevölkerung zumindest vielleicht umtreibt und es auch eine formulierte Kritik an Ihre Behörde ist. Ich habe gelesen, die Abgeordnete der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, Elif Eralp, hat eine Anfrage an die Innenverwaltung gestellt und geht der Frage nach, ja, wie so das Einwanderungsamt quasi Qualitätsmanagement beim Thema Antirassismus betreibt und kommt selbst zu dem Schluss, da gäbe es noch einiges aufzuholen. Ist das für Sie auch unter diesem Punkt vielleicht der Dysfunktionalität zu erklären? Also so viele Aufgaben, dass man eben bei gewissen Dingen gerade zwangsweise zurückstecken muss? Oder weisen Sie die Kritik sowieso grundsätzlich von sich?
Frau Eralp hat einen anderen Blick auf die Behörde und das ist auch unbenommen. Sie ist Oppositionspolitikerin und sie guckt natürlich sehr, sehr kritisch auf die Berliner Verwaltung. Aber das, was diese Behörde leistet, auch bei dem Thema, finde ich, kann sich sehen lassen. Wir haben hier eine Geschäftsstelle, die kooperiert auch mit der Landesgeschäftsstelle für Antidiskriminierung. Ich schaue mir persönlich alle Beschwerden an, die hier vorgetragen werden, dass jemand aus rassistischen oder sonstigen Gründen diskriminiert wurde. Wir haben entsprechende Schulungen und was mir ganz, ganz wichtig ist, wir haben einen Migrationsanteil in der Behörde, in der Mitarbeiterschaft, 80% Frauenanteil und wie wir mal kursorisch erhoben haben, die genauen Zahlen werden noch durch den Senat ermittelt, von knapp 30% Menschen mit Migrationshintergrund. Und diese Menschen mit Migrationshintergrund, nicht alle, aber viele, kennen aus ihrer eigenen Biografie, aus ihrer Kindheit auch Diskriminierung und haben Diskriminierungserfahrungen. Auch jemand, der Diskriminierungserfahrung hat, kann trotzdem rassistisch agieren. Aber nichtsdestotrotz ist diese Behörde, die Mitarbeiterschaft dieser Behörde, ein Spiegel dieser Berliner Gesellschaft. Und wir haben uns da, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Und ich denke, wir sind bei aller Belastung in dem Thema ganz gut unterwegs, ja.
Das fällt ja unter dem Aspekt des Landesantidiskriminierungsgesetzes. Also die Ombudsstelle haben Sie angesprochen. Die meldet 16 Beschwerden seit Anfang 2022. Was ich fast noch auch eine interessantere Zahl war, auch 50 Dienstaufsichtsbeschwerden. Die richten sich nach ja Nichteinhaltung von Terminen. Das haben Sie angesprochen. Lange Wartezeiten oder auch Nichterreichbarkeit der Behörden. Sie haben gesagt, Sie schauen sich jede Beschwerde an. Können Sie vielleicht einen Einblick geben, was aus 16 Beschwerden geworden ist?
Ein Großteil der Beschwerden sind berechtigt. Ich habe da jetzt keine konkrete Zahl, aber es ist mehr als die Hälfte. Die sind aber ganz, ganz überwiegend berechtigt, weil die Menschen hier einen Service einfordern, den wir derzeit nicht anbieten können. Das sind Terminlaufzeiten, das sind Wartezeiten, das ist aber auch in Teilen Ausführlichkeit von Beratung. Wir haben hier eine sehr, sehr enge Taktung in Beratung und im Erteilungssystem von 30 Minuten. Das Aufenthaltsrecht ist ausgesprochen komplex und deshalb werden wir den Ansprüchen, die die Kunden an uns haben, auch nicht immer gerecht. Dort, wo es um sachliche Beschwerden geht und um das Verhalten der Mitarbeitenden, gibt es zum Teil auch berechtigte Beschwerden. Ich will Ihnen da ein Beispiel nennen. Wir hatten hier eine Situation vor Ort, wo ein Kind mit vorsprechen musste, weil der Aufenthaltstitel an dem Kind hing. Dieses Kind aber Panikattacken bekommen hat beim Einlass, weil das Kind mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Ein autistisches Kind und die Eltern haben dann einen Attest vorgelegt, dass das bescheinigt hat. Und trotzdem hat die Security darauf bestanden, dass dieses Kind mit vorspricht und nicht draußen bleibt. Das war zum Beispiel eine berechtigte Beschwerde, das haben wir nachbereitet. Aber Beschwerden in dem Sinne, dass wir hier festgestellt haben, dass Menschen allein aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schlechter gestellt worden sind, eine solche berechtigte Beschwerde, nach meiner Einschätzung, hatten wir bisher nicht.
Vielleicht abschließend die Frage, ja, niemand kann die Zahlen voraussehen. Wir haben kurz vorher schon mal gesprochen, also der Ukraine-Krieg zwingt auch Menschen weiter zur Flucht, aber es kommen jetzt auch andere Konflikte hinzu, wie derzeit im Nahen Osten, Armenien ist ein Thema. Was erwarten Sie von der Politik auch für die Zukunft bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die Sie ja beschrieben haben, vielleicht auch jetzt mit Hinblick auf die Jahreskonferenz der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, aber auch grundsätzlich?
Was ich mir wünsche, ist erstmal ein Signal, aber dann halt auch konkrete Entscheidungen, auch mit konkreten Meilensteinen, was wir anpacken. Vor allen Dingen wünsche ich mir aber eine gemeinsame Erkenntnis, nicht nur von der Politik, sondern halt von uns allen über die Parteien hinaus, dass wir hier ein gemeinsames, großes Thema haben, was wir auch nur gemeinsam in kleinen Schritten angehen. Ich sehe, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leisten. Und ich wünsche mir, dass das mehr gewertschätzt wird. Und ich wünsche aber auch, dass die anderen Leistungen, die wir hier alle leisten, das ist ehrenamtliches Engagement bei der Integration, das ist der Job, den das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gerade bei der Unterbringung macht, das ist das, was die Jobcenter leisten bei der Integrationsberatung, die ganze Liga mit ihrer Integrationserstberatung, das Bundesamt. Das sind so, so viele kleine Baustellen, unter denen dieser Riesenbetrieb nicht laufen würde. Und dass das auch mal gesagt wird und man dann Luft holt und gemeinsam weitermacht. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich habe wirklich, wirklich großen Respekt vor dem, was hier geleistet wird.
Herr Mazanke, vielen Dank für das Interview, für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.